Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Mordserie der Rechtsterroristen aus Thüringen steht seit heute auf dem Prüfstand des Bundestagsinnenausschusses. Die Parlamentarier berieten mit den Spitzen der Sicherheitsbehörden über Pannen beim Vorgehen gegen die Terrorzelle. Der Ausschussvorsitzende Bosbach sprach anschließend von einer Fülle von Fehlern. Die Bundesanwaltschaft ermittelt derzeit gegen 5 Beschuldigte. In Zwickau wurde heute mit einer Mahnwache an die Opfer rechtsextremer Gewalt erinnert.
Stilles Gedenken an die Opfer des Neonazi-Terrors. Wie konnte das geschehen, fragen sich nicht nur die Bürger bei dieser Mahnwache in Zwickau, der Stadt, in der die Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrunds offenbar jahrelang unbemerkt lebten. Den Mitgliedern im Innenausschuss des Deutschen Bundestages präsentierten die Spitzen des Bundesamts für Verfassungsschutz, des Bundeskriminalamts sowie mehrerer Verfassungsschutzämter der Länder eine lange Reihe zum Teil schwerer Ermittlungspannen.
Überall, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Aber in einem einzigen Tatkomplex eine solche Fülle von Fehler, von Fehleinschätzungen, von unbedingt notwendigen Handlungen, die unterblieben sind, ist mir in meiner politischen Arbeit noch nicht begegnet.
Womöglich hätten die Behörden die 10 Morde der rechten Terrorzelle sogar verhindern können. 1998 fand die Polizei in Thüringen Waffen und Sprengstoff in einer Garage von Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Doch statt den Anwesenden Uwe Böhnhardt sofort vorläufig festzunehmen, ließen ihn die Beamten in sein Auto steigen und davonfahren. Der Generalbundesanwalt geht inzwischen von rund 10 Unterstützern aus. Neue Erkenntnisse gibt es im Fall der 2007 ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter. Die Ermittler glauben nicht mehr an einen Zufallsmord. Noch ist das Motiv unklar, aber offenbar gab es Verbindungen aus dem Täterkreis oder dessen Umfeld zur Familie des Opfers in ihrem Heimatdorf in Thüringen. Der Bundesinnenminister will jetzt Konsequenzen ziehen und die Kompetenzen der Verfassungsschutzämter der Länder beschneiden.
Wir müssen dafür sorgen, und das wird die Innenministerkonferenz zu entscheiden haben, dass wie beim islamistischen Terror das Bundesamt klar Federführung erhält. Das heißt, dass die Informationen, die dort in den Ländern gesammelt werden, dem Bundesamt ohne weitere subjektive Bewertung und Auswahl zur Verfügung gestellt werden.
Morgen wollen alle Fraktionen des Bundestags ihrer Bestürzung über die rechten Morde und Gewalttaten Ausdruck geben. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen, doch die Abgeordneten im Innenausschuss blickten heute in einen Abgrund von Inkompetenz und Schlamperei mit fatalen Konsequenzen. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz räumt eine schwere Niederlage der Sicherheitsbehörden ein. Jetzt sollen die überfälligen Reformen der Dienste schnell verwirklicht werden, damit sich eine solche Mordserie nicht wiederholen kann.
In Ägypten halten die Proteste gegen die Macht des Militärs an. Den dritten Tag in Folge strömten tausende Menschen auf den Tahrirplatz in Kairo. Bei Zusammenstößen von Demonstranten und Sicherheitskräften wurden eine Woche vor den ersten freien Parlamentswahlen mindestens 22 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt. Wie das Staatsfernsehen vor wenigen Minuten berichtete, soll das Kabinett seinen Rücktritt eingereicht haben. Zunächst werde es die Amtsgeschäfte aber weiterführen.
Atemmasken gegen Tränengas, der wichtigste Schutz auch in dieser Nacht. Der Tahrirplatz vor einer guten Stunde schon überfüllt. Die Demonstranten erwarten wieder eine heiße Nacht. Aufgeben wollen sie aber auf keinen Fall. Auch nicht nach 3 Tagen Dauerdemonstration und heftigsten Auseinandersetzungen. Es bleibt bei der Forderung, dass der Militärrat und diese schwache Regierung zurücktreten soll und wir eine Übergangsregierung brauchen. Vorher verlassen wir den Platz nicht. Die Menschen sind frustriert und enttäuscht vom Militärrat, der im Frühjahr noch als Bündnispartner der Demokraten aufgetreten war, jetzt aber etwas ganz anderes will.
Den ägyptischen Militärs schwebt so etwas vor wie eine Militärdemokratur. Ein zwar gewähltes, aber schwaches Parlament, eine schwache Regierung für sich selber. Wollen sie ein Vetorecht in allen politischen Fragen vorbehalten? Die ägyptische Demokratie soll also von der Gnade der Generäle abhängig sein. Und diese Position versucht der Militärrat seit dem Wochenende mit aller Gewalt durchzusetzen. Anstalten nachzugeben hat er bislang noch nicht gemacht. Auch heute ist die Zahl der Toten wieder gestiegen, ebenso die der Verletzten durch Gummigeschosse und ätzendes Tränengas. Wie viele Polizisten verletzt worden sind, hat das zuständige Gesundheitsministerium nicht bekannt gegeben. Der Tahrirplatz heute Abend
Die Zusammenstöße gehen weiter in den Seitenstraßen. Zum Platz Verletzte müssen abtransportiert werden. Ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht.
Die spanischen Wähler haben sich mitten in der Wirtschaftskrise für einen Regierungswechsel entschieden. Die konservative Volkspartei unter Mariano Rajoy holte knapp 45% der Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Die regierenden Sozialisten rutschten auf knapp 29% ab. Trotz des Wahlerfolgs hat Rajoy nur wenig politischen Spielraum, denn Spanien hat die höchste Arbeitslosenquote in der EU und ist hoch verschuldet.
Der Wahlsieger lässt die Spanier warten. Mariano Rajoy hat auch heute noch nicht gesagt, wie er das Land aus der Krise führen will. Nur so viel deutete er in der Nacht an, die wirtschaftlichen Probleme seien keine spanische, sondern eine europäische Aufgabe. Und Bittsteller wolle er nicht sein. Spaniens Stimme muss wieder Gehör finden, in Brüssel, in Frankfurt und überall, wo unsere Interessen auf dem Spiel stehen. Wir wollen der zuverlässigste, aber auch ein fordernder Partner sein, der sich an Beschlüsse hält. Rajoys Sieg beruht vor allem auf der Schwäche seines Vorgängers Zapatero. Der hatte erst auf Druck der EU den Kampf gegen die Staatsverschuldung aufgenommen, während Rajoys Konservative sich weigerten, die geforderten Sparmaßnahmen mitzutragen. Ich musste seinerzeit diese Entscheidungen treffen, um jeden Preis. Denn ich hielt sie für unvermeidbar. Es ging um Spaniens Stabilität und Zahlungsfähigkeit. Rajoy wird den Sparkurs, den er damals nicht unterstützte, nun fortsetzen müssen. Viel Spielraum werden ihm Brüssel und Berlin nicht lassen, glauben die meisten Experten. Die Marschroute ist die gleiche, die bisherige Regierung schon vorgegeben hat. Es geht darum, die öffentlichen Haushalte zu straffen. Es geht um Strukturreformen und um einen Umbau des Bankensystems. Zugleich aber dürften die Proteste der jungen Leute weitergehen, von denen fast jeder zweite arbeitslos ist. Sie werden die neue Regierung daran messen, ob sie Jobs schafft. Und dabei braucht Spanien einen Neuanfang. Die Immobilienblase ist geplatzt. Andere Wachstumsbranchen sind bisher kaum in Sicht. Den Haushalt sanieren und gleichzeitig der Wirtschaft Impulse geben, für die künftige Regierung eine schwierige Doppelaufgabe.
Die Schuldenkrise stand heute auch im Mittelpunkt der Gespräche des neuen griechischen Ministerpräsidenten mit EU-Spitzenpolitikern. Papademos beriet unter anderem mit EU-Kommissionspräsident Barroso über die Sanierung seines hochverschuldeten Landes. Zur Lösung künftiger Finanzkrisen wird in der EU auch wieder über Euro-Bonds diskutiert, also gemeinsame Schuldverschreibungen der Euro-Staaten. Griechenland braucht allerdings schnell Geld.
Es ist sein Antrittsbesuch in Brüssel, aber das Wichtigste hat Lukas Papademos, der neue griechische Premier, nicht mitgebracht. Eine schriftliche Verpflichtung aller griechischen politischen Parteien, nämlich, dass sie die vereinbarten Reformen unterstützen werden. Die übrigen Euro-Länder verlangen diese Erklärung, bevor die nächste Milliardenhilfe ausgezahlt wird. Sie wollen sichergehen, dass Griechenland seine Reformen auch nach einer Neuwahl fortsetzen wird. Dass da Gewissheit nötig ist, findet auch Papademos. Allerdings schränkt er ein, die Chefs der wichtigen Parteien entscheiden selbst, wie sie diese Bestätigung ihrer Verpflichtung abgeben wollen. Damit die EU und der Währungsfonds Griechenland weiter unterstützen, müssen sie sicher sein, dass dem dauerhafte Anstrengungen gegenüberstehen und nicht nur Eintagsfliegen. Während das also noch offen ist, bringt die EU-Kommission erneut allgemeine Erleichterungen ins Spiel. Trotz etwa des Widerstandes aus Berlin wirbt Kommissionspräsident Barroso für die Einführung gemeinsamer Staatsanleihen, sogenannter Eurobonds, die er allerdings unter neuem Namen anpreist. Wenn wir mehr Integration, Zusammenarbeit und Disziplin erreicht haben, könnte eine Art Stabilitätsbond nach unserer Meinung ganz sinnvoll sein. Die Krise dauert an, das politische Armdrücken auch. Die konservative Opposition in Griechenland, die für den Schlamassel weitgehend verantwortlich ist, entzieht sich jeder Verpflichtung. Und in der Eurozone insgesamt streiten Süd und Nord weiter über die richtigen Instrumente. Berlin ist da schon ordentlich unter Druck und den will die Kommission offenbar noch verstärken.
Mehr zur europäischen Schuldenkrise und zur Diskussion um Euro-Bonds finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem die Vor- und Nachteile gemeinsamer Anleihen der Euro-Staaten. In Belgien sind die Verhandlungen über eine Regierungsbildung erneut gescheitert. Grund ist auch hier Uneinigkeit über nötige Sparanstrengungen. Der designierte Regierungschef, Di Rupo, bot König Albert II. Seinen Rücktritt an, den dieser aber noch nicht annahm. Der sozialistische Politiker hatte wochenlang mit den Chefs von 6 Parteien über massive Einsparungen verhandelt. Belgien ist hochverschuldet und hat seit knapp 1,5 Jahren nur eine kommissarische Regierung. Im Streit um die US-Staatsverschuldung ist keine Lösung in Sicht. Eine von US-Präsident Obama eingesetzte Kongresskommission aus Demokraten und Republikanern konnte sich offenbar nicht einigen, wie in den kommenden 10 Jahren insgesamt 1,2 Billionen Dollar eingespart werden sollen. Damit stehen die Verhandlungen nach 3 Monaten unmittelbar vor dem Scheitern. Hauptstreitpunkt waren mögliche Steuererhöhungen.
Auch Obama hatte die Truppe wohl abgeschrieben. Das bevorstehende Scheitern des Superkomitees quittierte er heute Morgen lediglich mit einem grundsätzlichen Appell zur besseren Zusammenarbeit. Meine Botschaft an den Kongress ist einfach: Arbeitet endlich und bringt mehr Amerikaner in Lohn und Brot. Mit viel Drama war das Komitee im Sommer eingesetzt worden, nachdem der Supermacht die Staatspleite drohte. Einsparungen von 1,2 Billionen Dollar sollten der hochverschuldeten Nation Luft bringen. Stattdessen erstickten ideologische Grabenkämpfe der Zwölfergruppe den Erfolg im Keim. Steuern für Reiche versus Einsparungen in den Sozialsystemen, die Kampflinie. Ist da irgendetwas, was unsere demokratischen Freunde streichen wollen? Absolut nichts. Nur im Gegenzug zur Erhöhung der Steuern verteidigt der Republikaner Kyle die Kompromisslosigkeit seiner Partei. Sie wollen unser ganzes Land in Geiselhaft nehmen, nur um die Reichen weniger zu besteuern. Das ist doch wirklich nicht fair, attackiert der Demokrat Kerry. Noch vor Thanksgiving, dem Truthahntag am Donnerstag, also sollte das Komitee liefern. Einen Druck aber verspürte die Truppe wohl nicht. Denn erst Ende 2012 soll bei Nichteinigung nach dem Rasenmäherprinzip gestrichen werden.
Es sieht einmal mehr danach aus, dass Washington in dieser politischen Konstellation handlungsunfähig ist. Nun beginnt die Stunde der Deuter und Strategen. Wem nutzt die Kompromisslosigkeit mehr? Am Ende wird's der Wähler entscheiden, bei den Wahlen im kommenden Jahr.
Verbraucher müssen hierzulande mit höheren Stromkosten rechnen. Grund dafür ist eine neue Regelung im Rahmen der geplanten Energiewende. Danach werden künftig große Stromkunden ganz oder teilweise von den Netzkosten befreit. Eine neue Umlage könnte hingegen den Preis für Privathaushalte und kleine Betriebe nach oben treiben. Der Energieexperte des Bundesverbandes Verbraucherzentralen Krawinkel sprach gegenüber der Frankfurter Rundschau von einer so wörtlich Dreistigkeit ohne Beispiel.
Die Energiewende braucht neue Stromnetze. Die Kosten dafür zahlen die Stromverbraucher, aber nicht alle. Die Frankfurter Rundschau zitiert ein Papier der Bundesnetzagentur. Insgesamt 1,1 Milliarden Euro werden insbesondere großen Stromverbrauchern erspart, stattdessen auf Normalhaushalte umgelegt. Dahinter stecke Lobbyarbeit der Großindustrie, sagen die Grünen.
Dies ist ein Vorgang, wo tatsächlich versucht wird, die Kosten der Energiewende zu Lasten von kleinen Betrieben und zu Lasten privater Haushalte so umzulegen, dass die große Industrie davonkommt. Das ist eine verdeckte Subvention.
Das sei nur die halbe Wahrheit, kontert das Bundeswirtschaftsministerium. Auch Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen, die das Stromnetz stabil halten, würden entlastet. Auch die CDU sieht das so.
2/3 dieser Entlastung kommt den Kleinen zugute. Insofern glaube ich, dass es auch sozial ausgewogen ist, dass diejenigen, die helfen, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten, auch Stück für Stück entlastet werden.
Ein 3-Personen-Haushalt wird allein diese Umverteilung nächstes Jahr rund 26 Euro zusätzlich kosten. Und heute Morgen schon machte die Energiewirtschaft darauf aufmerksam, dass der Netzausbau gerade erst anfange.
Wir werden ja jetzt sehr viel dezentralen Strom erzeugen, Photovoltaik, Wind auf Land und vieles andere mehr. Dort werden wir über 100.000 Kilometer von neuen Stromleitungen brauchen.
Die Kosten der Energiewende werden vor allem von den Normalhaushalten getragen. So die geltende Rechtslage.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 22. November.
Nebel, Sonne und auch ein paar Wolken, das erwartet uns in den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss. Am Freitag sorgen dann atlantische Tiefausläufer zunächst in den nördlichen Landesteilen für wechselhaftes und auch windiges Wetter. Die Nacht beginnt wieder vielerorts klar. Später breiten sich dann vermehrt Nebel- und Hochnebelfelder aus. Stellenweise muss mit Reifglätte gerechnet werden. Vor allem im Norden und in einigen Niederungen hält sich der Nebel morgen zum Teil hartnäckig. Abseits davon scheint häufig die Sonne. Am Nachmittag können im Westen und Nordwesten ein paar Wolken auftauchen. Der Wind wird morgen schwach, im Nordosten sowie an den Küsten auch mäßig aus Südost. Heute Nacht gibt's verbreitet leichten Frost, am wenigsten kalt wird es auf den Bergen. Morgen im Dauernebel um 0, bei Sonne recht milde 10 bis 13 Grad. Mittwoch und Donnerstag bleibt es noch weitgehend bei diesem Wetter. Am Freitag wird es dann Richtung Norden wechselhaft und windig, aber es bleibt meist noch trocken, während sich im Süden zunächst wenig ändert.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Zwickauer Terrorgruppe, neue Erkenntnisse zum Mord an der Heilbronner Polizistin und Volksabstimmung über Bahnprojekt. Welche Chancen hat Stuttgart 21?